Vielleicht haben Sie auf dem Blatt, das Sie am Eingang bekommen haben, schon entdeckt, dass eine neue Predigtreihe beginnt. Eine Reihe über 7 persönliche Briefe von Jesus. Hinter dieser ungewöhnlichen Formulierung steckt nichts anderes als das, was man traditionellerweise die 7 Sendschreiben nennt. Die 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden, die uns in Offenbarung 2 und 3 festgehalten sind. Und ich lese heute das erste dieser Sendschreiben, die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus, der Anfang von Offenbarung Kapitel 2. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht.
Der Apostel Johannes, er befand sich auf der Insel Patmos, aber nicht zum Urlaub machen, sondern weil er Gottes Wort verkündigte und die Botschaft von Jesus verteidigte. So verbannte man ihn auf diese griechische Insel. Er war also ein gefangener Mann. Und plötzlich hörte er eine Stimme, die ihm befahl, jetzt muss ich das Gerät wieder anschalten hier, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese Stimme klang durchdringend, wie eine Posaune, schreibt Johannes. Er wandte sich um, wollte sehen, woher diese Stimme kommt und wer mit ihm da sprach. Und als er sich umschaute, hatte er eine Erscheinung. Er erkannte Jesus. Kein geringer als Jesus wollte, dass er all das, was in der Offenbarung steht, niederschrieb. Johannes verfasste also die Offenbarung unter der Leitung von Jesus. Und deshalb lesen wir beim ersten Satz in diesem Buch der Offenbarung, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Übrigens, wurde ich schon ab und zu gefragt, woher ich eigentlich die Bibelzitate habe, die ich da immer an die Wand projiziere. Offenbar haben einige gemerkt, dass die sehr gut verständlich sind und haben sich dafür interessiert. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Sie ist noch nicht ganz vollständig übersetzt, aber schon viele Teile und alle Teile, die übersetzt sind, zitiere ich immer aus dieser Genfer Übersetzung. Ich kann euch das wärmstens empfehlen, auch gerade die Offenbarung einmal in dieser Übersetzung zu lesen. Ich lese im Moment den Römerbrief in der Luther Übersetzung und lese nachher noch die Übersetzung der Genfer Übersetzung. Das ist übrigens die Übersetzung, wo Andreas Symank daran arbeitet, der vorher die Schriftlesung gemacht hat. Aber ich sage es nicht einfach, weil er jetzt da gelesen hat, sondern weil ich einfach merke, dass ich viele Reaktionen bekomme und die Leute irgendwie merken, da verstehen wir etwas. Das ist fassbar. Ich habe schon mal eine Predigt gehabt über einen Abschnitt, da hat mir jemand gesagt, das habe ich noch nie so richtig verstanden, was da steht. Was ist das für eine Übersetzung? Das ist diese. Nur so, noch nebenbei. Also Jesus ist demnach der eigentliche Verfasser der Offenbarung und deshalb sind die Briefe an die sieben Gemeinden persönliche Briefe von Jesus. Deshalb habe ich nicht diesen alten Begriff genommen, Sendschreiben, das ist auch richtig, aber es sind eigentlich, und das, dieses Bewusstsein wollte ich uns erhalten, es sind persönliche Briefe von Jesus an diese sieben Gemeinden und ich mache jetzt in den nächsten zwei Monaten einen Rekord. Wir haben jetzt also ein Sonntagsquattro mit sieben Predigtreihen. So hoch bin ich noch nie gekommen. Ich bin bis sechs gekommen, aber bis sieben noch nicht. Aber die Sendschreiben, das drängt sich auf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gezögert mit diesen Sendschreiben, aber offenbar hat mir der Herr nichts anderes zeigen wollen. Nehme ich jetzt mal an. Weil die Sendschreiben, das sind schon ganz eine ernste Sache. Und es ist ein bisschen anspruchsvoll, herausfordernd auch für uns, aber ich nehme an, dass das Gott so will, dass wir uns nicht nur immer streichen lassen, wie lieb wir alle sind, sondern dass wir uns vielleicht auch einmal ernsthaft hinterfragen lassen. Und das kann ja sehr wichtig und heilsam sein. In diesem Sonntagsquattro beschäftigen wir uns also mit diesen sieben Sendschreiben, sieben persönliche Briefe von Jesus. Und heute beginnen wir mit der Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine angesehene Hafenstadt, Sitz des römischen Prokurators und berühmt für den Artemis-Tempel, der in der Antike als eines der sieben Weltwunder galt. Es war eine riesige Tempelanlage, wir finden, das kommt ja auch in der Apostelgeschichte vor, gehörte also zu diesen sieben Weltwundern im Altertum. Unter Domitian wurde Ephesus zum Mittelpunkt des Kaiseranbetung und mit einem neu erbauten Tempel für Domitian wurde diese Anbetung dort praktiziert. Und Ephesus hatte etwa 250.000 Einwohner und galt als drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Also eine lebende Metropole, eine Hafenstadt, da war wirklich Leben und auch alles an Kulten vorhanden, an Götzen, das halt zu der Zeit übrig war. Und nachdem Jerusalem gefallen war, wurde Ephesus zum Mittelpunkt der Christenheit. Dort hatte Apollos, Paulus und Johannes gelehrt und später Polycarp und Ignatius, die Väter des Glaubens auch. Und in dieser bedeutenden Stadt lebten Christen, die nun von Jesus einen persönlichen Brief bekommen. Am Anfang eines jeden Briefes stellt sich Jesus jeder Gemeinde in ganz besonderer Weise vor, immer wieder anders. Er betont jeweils einen Aspekt seiner Persönlichkeit, die für die Situation der Gemeinde bedeutungsvoll und hilfreich sein konnte. Übrigens finden wir die vollumfängliche Beschreibung für Jesus in dem Kapitel 1, Verse 12 bis 18. Und aus dieser Beschreibung wird immer ein Teil aus dieser Beschreibung steht immer vor jedem Brief, immer etwas anderes. Aber alles ist zusammengefasst im Kapitel 1, Vers 12 bis 18. Den Ephesern stellt er sich folgendermaßen vor. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Das klingt allerdings etwas geheimnisvoll, oder? Der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, mit sieben Sternen in der Hand. Aber Jesus erklärte dem Johannes vorher, was es mit dem Leuchten und den Sternen auf sich hat, er sagt ihm nämlich, ich will dir auch erklären, welche Geheimnisse sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Dieses Bild zeigt uns, in eindrücklicher Weise Jesus als Haupt und vor allem als Hohepriester der Gemeinde. Die sieben Sterne in seiner rechten Hand sind die Engel, sagt er. Und die Engel kann man nun verstehen als himmlische Repräsentanten der Gemeinde oder in symbolischer Weise für die Gemeinde selbst oder man kann es auch verstehen als die Vorsteher der Gemeinde. Man kann dieses Wort im Grundtext eben verschieden übersetzen. Man kann es als Engel übersetzen oder als Bote. Beides ist eigentlich möglich. Es liegt in der Entscheidung des Übersetzers, was er hier einsetzen will, wenn er vom Engel auch der Gemeinde spricht. Persönlich neige ich zur letzten Variante, dass die Sterne die Vorsteher der Gemeinde sind. Ihnen soll die Botschaft überbracht werden und sie sollen das Schreiben der Gemeinde vorlegen. Das ist meine Meinung. Wie auch immer man das verstehen mag, eines wird hier ganz deutlich. Jesus bewegt sich in den Gemeinden. Er ist der, der sie am Leben hält. Denn wie ein Hohepriester versorgt er die Leuchter mit Öl, damit sie überhaupt leuchten können. Er ist demnach die eigentliche Lichtquelle. Er ist der, der das Licht der Gemeinde speist. Aber er versorgt nicht nur die Leuchter mit Öl, sondern er muss sie auch ab und zu reinigen. Und das ist etwas, was auch mit diesen Sendscheinen bei einigen Gemeinden geschieht, dass Jesus die Leuchter reinigt. Jesus ist mit den sieben Sternen in seiner rechten Hand zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergehend, zeigt uns das Bild für den Dienst, den Jesus an den Gemeinden tut. Es ist der Hinweis darauf, dass er das Haupt der Gemeinde ist, der wahre Hohepriester. Als Haupt der Gemeinde hat Jesus tiefen Einblick in den Zustand der Gemeinde. Jesus sieht das, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Es gibt auch in unserem Leben, so in der Psychologie kennt man das auch, blinde Flecken. Jeder Mensch hat blinde Flecken für sich. Alle anderen wissen es, ich weiß es nicht. Und ich will es vielleicht auch gar nicht hören, selbst wenn mich jemand darauf hinweist. Ich verweigere mich. Das ist schade. Manchmal ist es gut, wenn man zulässt, dass einem jemand den blinden Fleck zeigt. Jesus sieht auch die blinden Flecken der Gemeinden. Die blinden Flecken können positiv sein, sie können auch negativ sein. Jesus sieht das, was wir eben nicht sehen, aber er behält es nicht für sich, sondern er hält den Gemeinden einen Spiegel vor. Und schon in den Psalmen bemerkte Mose, du siehst die geheimsten Fehler, alle unsere Vergehen deckst du auf. Das kann natürlich schmerzhaft sein, aber wenn Gott solche Dinge aufdeckt, hat er immer die Heilung zum Ziel. Er will uns damit helfen, dass wir falsche Verhaltensweisen in Ordnung bringen können. Er ist wie ein Arzt, der unsere Krankheit diagnostiziert und erst wenn wir dem Arzt glauben, dass wir krank sind, sind wir bereit, Medikamente zu nehmen. Vorher nehmen wir nichts. Und erst dann, wenn wir wissen, was mit uns los ist, sind wir bereit zu handeln. Und so hält Jesus der Gemeinde den Spiegel vor. Natürlich ist es nicht so, dass Jesus den Gemeinden einen Spiegel hinhält, um sie nur auf die Mängel hinzuweisen. Es gibt sogar Gemeinden, die werden nur gelobt. Bei diesen sieben Gemeinden. Wenn es positive Punkte gibt, dann nennt sie Jesus zuerst. Die Gemeinde in Ephesus, dieser Gemeinde spricht er ein großes Lob aus für die großartige Leistung. Ich weiß, sagt er, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Also da spricht er die Irrlehrer an. Die sagen, sie seien Apostel und als Apostel falsche Lehren in die Gemeinde hineintragen will. Diese Gemeinde war also keineswegs eine faule und gleichgültige Gemeinde. Sie praktizierte die Gemeindezucht in vorbildlicher Weise. Wer behauptete, Christ zu sein und in offensichtlicher Sünde lebte, der wurde zur Rede gestellt. Die Gemeinde duldete nichts Böses in ihrer Mitte. Das hatte keinen Platz. Auch die falschen Apostel, die verkehrte Lehren in die Gemeinde hineintragen wollten, wurden von der Gemeinde erkannt. Sie praktizierten, zu was Paulus sie aufforderte. Die Ältesten traf ja Paulus, als er unterwegs war, noch ein letztes Mal in Milet, und dort machte er sie auf dieses Problem aufmerksam und sagt: Ich weiß, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf die Seite zu ziehen. Paulus machte die Gemeinde eindringlich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die Gemeinde vor ihr Lehren und ihr Lehren zu schützen. In ihm hatten sie übrigens auch ein Vorbild, das hat er eifrig getan, als er selbst in Ephesus lebte. Diese Aufgabe hatte die Gemeinde nun ausgezeichnet erfüllt, wie Jesus ihnen das bestätigte. Und das ist auch heute nach wie vor eine sehr wichtige Aufgabe. Auch wenn Jesus nachher einen schweren, wirklich schweren Vorwurf an die Gemeinde richtet, muss man deutlich anerkennen, dass Jesus diese Anstrengungen der Gemeinde lobt. Er sagt nicht: Das ist mir egal, das hättet ihr gar nicht machen müssen, nur das andere ist mir wichtig. Sondern er lobt das ausdrücklich, er betont das ganz stark. Es ist eine Aufgabe, die auch heute noch sehr wichtig ist. Aber so habe ich manchmal den Eindruck, heute nicht mehr so ernst genommen wird. Wer klar Stellung bezieht und auf falsche Lehren und Lehrer hinweist und ihre Tätigkeit unterbindet oder sagt, es ist nicht gut, wenn man auf sie hört, der bekommt manchmal sogar unter Christen schnell einmal das Prädikat gesetzlich, engstirnig, eng. Wir lassen eben gerne alles nebeneinander stehen, denn das ist für uns das Bequemste. Da bekommen wir keinen Widerstand, wenn wir sagen, ja, das kann man ja auch so und das auch so und das auch so und der macht es jetzt auch so. Die Gemeinde in Ephesus aber war bereit, diesen schwierigen Dienst zu tun. Sie bemühten sich mit voller Kraft um die Reinheit der Gemeinde und Jesus sagte ihnen deutlich, ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Also wenn mir das Jesus sagen würde, ich würde irgendwie versinken. Das ist ein Riesenkompliment. Für meinen Namen. Und ihr habt euch nicht entmutigen lassen. Ihr seid dran geblieben. Eigentlich müsste man ja meinen, eine vorbildliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die in der Wahrheit gegründet ist und genau wusste, wie man falsche Lehren erkennt. Eine Gemeinde, die sich nicht scheute, unbequeme Wege einzuschlagen, um den Namen Jesus und im Namen Jesus durchzuhalten. Diese vorbildliche Gemeinde, die sich für die Reinheit so erfolgreich einsetzte, war bestimmt über den schwerwiegenden Vorwurf von Jesus erstaunt. Einen Vorwurf muss ich dir machen, sagt Jesus. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ja, war denn das, was die Gemeinde tat? Dass sie sich so anstrengte, dass die Lehre, eine gesunde Lehre da war. Ist denn das keine Liebe? Dass sie die Lehre verteidigte, indem sie bereit war, für den Namen Jesu sogar Nachteile in Kauf nehmen. Ist denn das keine Liebe, Jesus? Das gibt mir schon zu denken. Hätte ich nur den ersten Teil gelesen, hätte ich den Rückschluss gezogen. Das ist eine Gemeinde, die Jesus liebt, die sogar bereit für seinen Namen zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang, sagt Jesus. Was war denn hier passiert? Keine leichte Aufgabe, das herauszufinden. Deshalb habe ich einen großen Respekt gehabt vor diesem Brief. Ich habe gedacht, oh, da muss ich ja was dazu sagen. Es ist gar nicht so einfach, das herauszufinden. Wenn man nicht auf die sentimentale Ebene kommen will, ja, ein bisschen mehr Herzblut, ein bisschen mehr Herzklopfen und ein bisschen mehr Schmetterlinge im Bauch. Was meint denn Jesus? Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und leider gibt Jesus keinen konkreten Hinweis, außer einer Frage. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Sie sollen sich daran erinnern, wie es war, als sie Christen geworden waren. Damals schon hatte die Gemeinde schwierige Situationen durchzustehen. Zum Beispiel inszenierte der Goldschmied Demetrius, der so goldige Götzen machte, von der Artemis, er provozierte einen Volksaufstand gegen die Christen. 2 Stunden lang schrien die Leute gegen die Christen, es lebe die Artemis, es lebe die Artemis. Und mit Mühe und Not konnte man diesen Volksaufstand dann beenden. Oder am Anfang waren die Leute in Ephesus, die Christen geworden waren, auch ganz radikal. Sie wandten sich konsequent Jesus zu. Was in dieser Zeit, das dürfen wir nicht unterschätzen, noch eine viel größere Herausforderung war als heute. Weil dieser Götzenkult, die Kaiserverehrung, dass die waren so mächtig, dass wir uns das kaum vorstellen können, was das für eine Herausforderung war für die Christen, die sich radikal von dem abgewandt haben. Bei uns sagt man, gut, er ist jetzt halt ein bisschen da in extrem geworden, aber lassen wir ihn, solange er noch nett ist. Aber das war eine große Herausforderung. Und sie waren konsequent. Sie brachen mit ihrer sündigen Vergangenheit, egal welchen materiellen Verlust sie auch in Kauf nehmen mussten. Zum Beispiel verbrannten viele Christen, die Zauberei betrieben hatten, ihre wertvollen Bücher. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 80.000 Silberdrachmen. Das ist viel Geld. Die haben was investiert. Alles aus Liebe zu Jesus. War es das, was nun die Gemeinde, was nun der Gemeinde fehlte? Aber so eine Aktion kann man ja nur auch einmal machen. Einmal ist aufgeräumt, dann ist aufgeräumt. Ich kann ja nicht jedes Jahr Zauberbücher bringen. Irgendwie hatten sie sich aber doch von Jesus entfernt. Jesus sagte, wie weit hast du dich davon entfernt, von der Liebe zu mir? Eines ist klar. Der Vorwurf, sie würden Jesus nicht mehr so lieben wie früher, ist ein massiver Vorwurf. Denn die Liebe zu Jesus und die Auswirkungen dieser Liebe ist das zentrale Anliegen des Evangeliums. Was interessierte denn Jesus, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnete? Was war die zentrale Frage von Jesus? Ja. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das interessierte Jesus. Es interessiert ihn weder, wie viele Fische er gefangen hat, wie lange er gebetet hat, wie lange er geheult hat. Nein, er fragt, liebst du mich? 3-mal will er das wissen von ihm. Und welches Gebot ist das wichtigste Gebot, das heute noch Gültigkeit hat? Und? Genau. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Die Epheser versagten demnach beim wichtigsten Gebot. Aber es bleibt die Frage, wie sich denn diese mangelnde Liebe bemerkbar macht. Woran konnte man das erkennen? Muss die Gemeinde den Anbetungsteil im Gottesdienst etwas ausbauen, damit die Gefühle der Liebe etwas stärker zum Tragen kommen? Vielleicht hatten die einen extrem guten Anbetungsteil im Gottesdienst. Ich glaube nicht. Liebe zu Jesus hat eigentlich sehr wenig mit unserem Anbetungsliedern und unserem Anbetungsstil zu tun. Wir können anbeten und gefühlsmäßig auf Wolke 7 schweben, aber das hat nicht zwingend etwas mit der Liebe zu Jesus zu tun. Es kann. Ich habe nichts gegen die, ich spreche nicht gegen Anbetungslieder und Anbetungsstil und Anbetungsteile. Aber das ist nicht das, was die Schrift mit Liebe meint. Es kann ein Ausdruck der Liebe sein, aber es muss nicht. Ich nehme an, dass Jesus bei der Gemeinde, also der Gemeinde in Ephesus sagen wollte, in der gesunden Lehre seid ihr top. Aber im praktischen Leben findet das keinen Ausdruck mehr. Ihr fragt mich nicht mehr wirklich nach meinem Willen. Die Epheser waren zu Fachleuten in Sachen Christologie geworden, aber sie waren keine wirklichen Nachfolger mehr. Jesus verlor die Bedeutung im praktischen Lebensvollzug. Jesus sagte doch einmal, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Oder wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Daraus können wir schließen, dass die Gemeinde in Ephesus über die Lehre des Evangeliums genau Bescheid wusste, aber es an dem praktischen Vollzug im Leben mangelte. Das war offenbar so sehr gravierend, dass Jesus ihnen das sagen musste. Wenn der Glaube nicht mehr gelebt wird, wird alles sinnlos. Was schreibt denn Paulus den Korinthern? Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und interessant in diesem Zusammenhang mit den Ephesern zu sehen. Alle Erkenntnis. Beste Theologen. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt die Hauptsache. Die Liebe zu Jesus findet darin Ausdruck, dass sie mein Verhalten im Leben bestimmen darf. Dass Jesus mein Leben bestimmen darf. Übrigens ist auch das Ziel aller Unterweisung die Liebe. Paulus äußerte sich über Leute, die um Lehrfragen stritten. Und dann sagt er, dass bei ihnen offensichtlich, nicht weil sie über Lehrfragen sich Gedanken machen, aber offensichtlich fehlte etwas, nämlich die Liebe. Er sagte Folgendes. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen, einem Glauben, der frei ist von der Heuchelei. Liebe, das Ziel jeder Verkündigung. Des Evangeliums. Was Jesus hier der Gemeinde vorwirft, ist also schon sehr schwerwiegend. Wie konnte das nur so weit kommen? Ich kann das gut verstehen. Wie schnell kann mir das passieren? Mir ist noch klar, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Ich kann das aus dem FF euch sagen. Und ich kann die größten Verteidigungsreden halten. Und ich kann mich wirklich ereifen, sehr ereifen, wenn etwas gegen Jesus gesagt wird oder wenn eine falsche Lehre über Jesus verbreitet wird. Das ärgert mich innerlich kolossal. Aber wie ist es dann mit meinem Alltag? Steht bei mir die Frage noch im Vordergrund, Jesus, was möchtest du, dass ich tue? Jesus, gefällt dir meine Lebensführung oder soll ich etwas ändern? Hast du eine Aufgabe, die du gerne möchtest, dass ich sie wahrnehme? Eigentlich kann ich ganz gut ohne Jesus leben. Schnell können wir uns so verhalten, wie das Volk Israel, dem Gott vorwerfen musste, als es euch immer besser ging, wurdet ihr satt und überheblich und ihr vergaßt mich. Und vergessen heißt nicht, dass Israel nicht mehr wusste, dass sie einen Gott hat, sondern sie haben vergessen, mit Gott zu leben. Sie haben ihre Gottesdienste gefeiert, aber sie haben vergessen, mit Gott zu leben. Es ging ihnen zu gut. Man musste nicht mehr fragen, hey, was soll ich hier tun? Man wusste, was man tun kann. Es ging einem ja gut, man kann sein Leben selber arrangieren. Und Jesus gibt der Gemeinde und uns einen guten Hinweis, wie wir stehen können, wo wir stehen. Ob wir uns von der Liebe zu Jesus entfernt haben. Es ist die Frage, die Jesus stellt. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Weißt du noch, damals, wo du mir zuerst begegnet bist? Damals, als du noch begeistert warst, dass ich für deine Sünden gestorben bin? Damals, wo du das jedem erzählen wolltest, weil dich das so erfreut hat? Damals, als du noch bereit warst, bei einem Missionseinsatz mitzumachen und sogar das selber zu finanzieren? Damals, als du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und zu fragen, was du tun sollst? Damals, als du noch, wenn ich dir eine Sünde aufzeigte, rot geworden bist und Buße getan hast? Weißt du noch? Nimm dir doch Zeit und überlege, wie es früher war. Das ist eigentlich der Hinweis, den Jesus uns macht. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Nun, was in der Gemeinde in Ephesus geschah, war sehr tragisch. Aber wenn Jesus solche Missstände in unserem Leben oder in unserer Gemeinde aufzeigt, dann tut er das mit der Absicht, uns wieder zurückzuholen. Er bietet uns Hand für einen neuen Anfang. Kehr um und handle wieder so wie am Anfang, fordert er die Gemeinde heraus. Die Gemeinde wird nicht einfach verworfen. Jetzt habe ich genug, jetzt ist fertig. Nein, kehr um. Es ist auch sehr bemerkenswert, dass Jesus nochmals in diesem Ruf zur Umkehr nochmals die Gemeinde rühmt, wie sagt, kehrt um, aber wisst, ich habe das ja nicht vergessen. Eins allerdings, sagt er dann noch zwischendrin, nochmals, muss ich euch anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wir werden diesen Nikolaiten nochmals begegnen. Vielleicht sage ich dann noch was, lass mir das jetzt mal für diesmal so stehen, weil sonst hat dann die Predigt mit der Zeit kein Ende mehr. Aber Jesus, wie, er sagt, kehr um, und dann rühmt er die Gemeinde nochmals zwischendurch und sagt, ich muss wirklich anerkennen. Es ist nicht so, dass ich euch sagen will, dass ihr überhaupt nichts für mich getan habt. Das ist nicht so. Es ist großartig, das habt ihr für mich getan. Aber die Liebe ist der Kern. Der fehlt mir eben doch. Kehre um. Diese Anerkennung bleibt der Gemeinde erhalten. Aber sie kann sich auf ihren Stärken nicht ausruhen. Denn fehlende Liebe zu Jesus lässt sich nicht durch ein gut ausgeübtes Wächteramt aufwiegen. Es ist nicht eine Waagschale. Wir sagen, Jesus, wir lieben dich jetzt ein bisschen weniger, aber wir schmeißen alle Irrlehrer raus. Also da muss die Waagschale zu unseren Gunsten sich erheben. Das funktioniert nicht. Das zeigt die massive Androhung, die Jesus nun aussprach, zeigt, wie schwerwiegend Jesus das findet. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die Gemeinde wird verschwinden, so verstehe ich das wenigstens. Sie hat, wenn sie die Liebe zu Jesus aufgegeben hat, eigentlich keinen Grund, warum sie noch weiter existieren sollte. Denn es kann ja nicht sein, dass die Aufgabe der Gemeinde einzig und allein ist, ihr Lehrer rauszuschmeißen, das Böse rauszuschmeißen und Jesus nicht mehr zu lieben. Man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Aber wenn die Gemeinde und die einzelnen Christen umkehren, werden sie mit Jesus den Sieg davontragen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Jesus dient der Gemeinde. Das bedeutet auch, dass er den Gemeinden einen Spiegel vorhält und damit sie auf die Stärken und Schwächen hinweist. Leider hatte die Gemeinde in Ephesus bei aller Aufopferung für die gesunde Lehre vergessen, die Liebe zu Jesus auszuleben. Der Gemeinde in Ephesus könnte man auch mit Jakobus zurufen: Es genügt nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Also der christliche Glaube ist nicht eine Wissenschaft, sondern ist eine Täterschaft. Wir sollen das Wort tun, nicht nur wissen. Vielleicht musst du dich auch heute dafür entscheiden, den Glauben an Jesus auszuleben und nicht nur zu wissen, was Jesus für dich getan hat. Und du musst vielleicht wissen, dass, auch wenn du die gesunde Lehre kennst, das nicht alles ist. Es muss nicht sein. Es muss nicht jeder hier rausgehen und sagen, ja genau, ich gehöre zu denen, die Jesus nicht mehr lieben. Jesus hat 7 Briefe geschrieben. Einer Gemeinde hat er das gesagt. Es ist nicht gesagt, dass es jeder betroffen ist. Aber wer da merkt, dass Jesus da etwas in seinem Herzen in Bewegung gebracht hat, der soll das wirklich zu Herzen nehmen. Darf Jesus hören. Paulus schrieb den Galatern einen Vers, der mir sehr gut gefällt. Und den wir auch bei vielen Meinungsverschiedenheiten, wie man das macht oder was für ein Teppich in die Gemeinde kommen soll oder ob man ein Theaterstück spielen soll, um das Evangelium zu verkünden oder ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Dieser Vers, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Das ist das, was Jesus will. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Enge Verbundenheit mit Jesus. Geführt von Jesus durchs Leben. Und diese Liebe, was diese Auswirkungen hat in unserem Alltag. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, du hast diese Gemeinde, denke ich, schon ein bisschen schockiert mit diesem Brief, den du ihr geschrieben hast. Eine Gemeinde, die so viel für dich getan hat, die sich so bemüht hat, dass keine falschen Lehren sich verbreiten in ihrer Mitte. Und doch hast du ihnen einen massiven Vorwurf machen müssen, dass sie sich von der Liebe zu dir entfernt haben. Und Herr, du kennst jeden von uns, du kennst auch unsere Gemeinde. Es wäre interessant, von dir auch so einen persönlichen Brief zu erhalten. Zu sehen, was du über uns konkret sagen würdest. Aber wir wollen das, was du den Ephesern gesagt hast, doch auch zu Herzen nehmen. Du weißt, wann das auf uns zutrifft. Auch in unserem persönlichen Leben. Und ich merke selber, dass es auch für mich immer wieder ein Kampf ist, dran zu bleiben. Nicht einfach mich zur Ruhe zu setzen und zufrieden zu sein, dass ich eigentlich die Lehren kenne, die richtig sind, sondern dass ich in der Nachfolge bleibe. Dass ich deinen Willen tue, dass du in mein Leben Einfluss nehmen darfst, dass ich das zulasse. Herr, ich möchte darum ringen und dir dienen und dir folgen. Ich danke dir und bete dich an.